Willkommen beim Wochenendprogramm von Radio Prag. Wir beginnen mit einem Überblick über die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche. Am Mikrofon ist Dagmar Keberlova. Montag. Der tschechische Premier Wladimir Špidla hat Brüssel besucht. Nach Gesprächen mit EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen und EU-Kommissionspräsident Romano Prodi kündigte er an, dass die Tschechische Republik die Beitrittsverhandlungen mit der Union zwar gerne möglichst schnell abschließen würde, notfalls jedoch bereit wäre, über einige Themen noch auf dem EU-Gipfeltreffen in Kopenhagen zu verhandeln. Die EU-Institutionen hatten am Montag nach langen Verhandlungen den EU-Haushalt 2003 unter Dach und Fach gebracht. Das Angebot der EU für die Tschechische Republik bleibt in dem Finanzierungspaket unverändert. Demnach sollen die tschechischen Bauern erst im Jahre 2013 dieselben Zahlungen wie die Landwirte der gegenwärtigen EU-Mitglieder erhalten, womit Tschechien nicht einverstanden ist. Dienstag. Landwirtschaftliche Fragen, aber auch fehlende Sitze für Tschechien im Europaparlament nach einem EU-Beitritt standen im Vordergrund der Gespräche, die eine Delegation tschechischer Parlamentarier mit Vertretern des Europaparlaments in Brüssel geführt hat. Neben diesen Punkten kam es auch zu einer stürmischen Debatte über die sogenannten Beneš-Dekrete. Der tschechisch-slowakische Film über den Briten Nicholas Winton, der nach der NS-Okkupation der Tschechoslowakei über 600 jüdische Kinder nach England gerettet hat, ist in New York mit dem renommierten Emmy-Preis in der Kategorie Dokumentarfilm ausgezeichnet worden. Der Titel des Films unter der Regie von Matěj Mináč lautet Nicholas Winton – Die Kraft der Menschlichkeit. Mittwoch. Der Rat des tschechischen Fernsehens hat den Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen TV-Senders Jiří Balvin abberufen. Der Rat hat festgestellt, Balvin habe gegen das Gesetz verstoßen, indem er Kameras zur Beobachtung der Fernsehmitarbeiter im Gebäude des Senders installieren ließ. Außerdem wurden Fehler beim Wirtschaften und in der Leitung des Fernsehens kritisiert. Die weitere Privatisierung der tschechischen Telefongesellschaft Český Telekom, an der sich die Deutsche Bank beteiligen wollte, ist vorerst gescheitert. Der tschechische Finanzminister Bohuslav Sobotka will nun der Regierung bis zum 30. Januar 2003 einen Plan über das weitere Vorgehen vorlegen. Der Telekom-Vorstand hat seinen Generaldirektor Přemysl Klíma abberufen. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat die Aufnahme eines Kredits bei der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 12 Milliarden Kronen, etwa 400 Millionen Euro, gebilligt. Aus diesem Darlehen soll die Beseitigung von Hochwasserschäden in den nächsten zwei Jahren finanziert werden. Das Abgeordnetenhaus lehnte die beiden Gesetzesvorlagen ab, die eine Direktwahl des Staatsoberhauptes ermöglichen sollten. Der Nachfolger von Václav Havel wird daher im Januar von den beiden Parlamentskammern gewählt werden. Zum neuen Oberbürgermeister von Prag wurde der 39-jährige Pavel Beim von der Demokratischen Bürgerpartei ODS gewählt. Als Grundlage der Wahl Beims gilt ein kürzlich unterzeichnetes Koalitionsabkommen zwischen den Prager Sozialdemokraten und der ODS. Soweit die Wochenschau. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Wochenendprogramm. Im Regionaljournal werden Sie mit Dagmar Keberlova einen Ort besuchen, in dem sich, auch wenn es sich nur um einige Hektar Land handelt, die Geschichte des Landes sehr gut verfolgen lässt. Ein Pferdestall im ostböhmischen Česlov bei Jičín birgt einige Überraschungen, die zu entdecken sich lohnt. Hierzu laden Sie jetzt meine Kollegen ein. Jetzt denken Sie sich, liebe Freunde, dass Sie in einem spanischen Strandort angelangt sind. Dieses Gefühls konnte ich mich eine Zeit lang ebenfalls nicht erwehren, als ich inmitten der böhmischen Ebene in einem fast, möchte man sagen, gottverlassenen Ort diese Musik hörte. Der graue Himmel, der in diesen Breiten fast den ganzen Winter ohne Sonne auskommen muss, schien plötzlich aufzureißen und die spanische Sonne kam zumindest gefühlsmäßig etwas heraus. Wie hängt dies alles mit dem Pferdestall in Česlov zusammen? Die Erklärung liegt in dem Namen der Pferderasse, die dort von Frau Jana Valová gezüchtet wird, Andalusia nämlich. Dieses Gestüt ist eines von zwei, die sich in Tschechien der Zucht dieser Pferderasse widmen. Der in Czesław zeichnet sich durch eine einmalige Atmosphäre aus. Warum die Pferde während des Trainings spanische Musik zu hören bekämen, fragte ich ganz erstaunt Frau Walowa. Sie sagte mir, dass diese Pferde ein bisschen wie die Spanier selbst sind. Sie haben ein warmes Herz, brauchen einen warmherzigen Menschen als Trainer und eben auch Musik. Sobald sie diese hören, seien sie viel fröhlicher und auch das Trainieren mache ihnen mehr Spaß. Und was sie kurz nach unserer Ankunft vorführen, ist tatsächlich wunderschön. Diese barocken Pferde sind zur Schau bestimmt und sie freuen sich offensichtlich, dass sie heute beim Training ein Publikum haben. Ihr Trainer meinte sogar, in unserer Anwesenheit würden sie mehr machen, als wenn er alleine im Stall ist. Wir schauen ganz entzückt dem Training alle sechs Pferde zu, das bei angenehmen Rhythmen und mit viel Licht im Stall stattfindet, denn es soll ein Ersatz für die spanische Sonne sein, die den Pferden fehlen könnte, sagt Jana Walowa. Wenn das Training zu Ende ist, begleiten wir die Pferde in den Stall zu ihrer Siesta, die sie wie jede Spanier auch machen. Jedes Pferd hat einen spanischen Namen und bei jeder Box steht auf Spanisch geschrieben Pura Raza Española, reine spanische Rasse. Endlich sind die Pferde zugedeckt und bevor sich der Trainer verabschiedet, erklärt er sich für ein kurzes Interview bereit. Roman Kminek trainiert die andalusischen Pferde seit Dezember letzten Jahres. Wie diese im Vergleich zu anderen Pferderassen seien, erklärt er uns wie folgt.
Ich spezialisiere mich vor allem auf Springen. So habe ich viele verschiedene Rassen kennengelernt, russische, deutsche, englische, aber man kann sie nicht vergleichen. Die andalusischen Pferde sind viel gescheiter, so lernen sie viel schneller die guten, aber auch die schlechten Dinge. Sie begreifen alles sehr schnell und man kann mit ihnen große Fortschritte machen. Da sie aber so gescheit sind, darf man sie nicht überlassen. Ein Training von 2 Stunden kommt bei ihnen nicht in Frage. Sie können sich ärgern und aufhören mitzumachen.
2-mal pro Woche kommt Roman Kminek nach Czesów, um seine Spanier zu trainieren. Die Musik dazu sei eine angenehme Begleitung.
No, tak je to takový doplněk, zaprvé to tak jako lepší vypadá, oni to trošku víc vnímají a lepší pracují s těma nohama.
Ja, es ist ein Zusatz, lassen sieht es besser aus. Zweitens nehmen die Pferde die Musik wirklich wahr und arbeiten besser mit den Füßen. Sie hören der Musik zu und reagieren besser. Dazu sind es Pferde, die sich gerne aufhören und wenn sie die Musik hören, machen sie es noch lieber.
Mit einer anderen Musik wären sie nicht so erfolgreich. Die schnelle spanische wäre einfach die beste. Roman Kminek trainiert Pferde in verschiedenen Stellen professionell. Er hat es aber in keiner Schule gelernt, sondern ist damit aufgewachsen. Früher war es noch für breiteres Publikum zugänglich, sagt er. Heute sei es sehr stark mit Geld verbunden. Die spanischen Pferde nehmen aber an keinen Wettbewerben in Tschechien teil, weil man hier nicht weiß, wie man sie bewerten sollte. Trotzdem trainiert er sie aufgrund ihres Temperaments sehr gern. Sie seien zum Schauen und für Paradeauftritte bestimmt. La Casa de Alegría, das Haus der Freude, heißt der Stall der Frau Walowa und dieser Name passt perfekt. Diese Freude strahlt Frau Walowa unermüdlich aus und ihre Begeisterung, Freundlichkeit und gute Laune macht sie hier genauso besonders wie die Sonne im Winter. Frau Walowa hat wahrscheinlich ihre Freude aus den 30 Jahren in Australien geschöpft, die sie dort als Emigrantin verbrachte. Warum gerade dort?
Odešla jsem v 69. Bylo to velice těžké rozhodnutí, ale
ich bin im Jahre 1969 emigriert. Es war eine schwierige Entscheidung, aber ich bin am Ende emigriert, weil ich große Schwierigkeiten hatte. Australien deshalb, weil ich mir gedacht habe, dass wenn ich so weit vom Kommunismus sein werde, er mich nicht mehr erreichen könne.
Sie sah dort auch große Zukunft für ihre Kinder. Die Anfänge waren alles andere als leicht, da sie kein Englisch konnte. In ihrer Arbeit im Bereich der Biologie hat sie sich unter anderem auch deshalb gut verteidigen können, weil sie Hennen töten konnte. Dies lernte sie auf dem Gut zu Hause. Übrigens auf demselben, wo wir heute zu Besuch sind, bevor dieses die Kommunisten beschlagnahmt hatten. Noch in der damaligen Tschechoslowakei. Zurück ins Land kam sie erst nach dem Jahre 1989. Die Rückkehr sei sehr schwierig gewesen, aber jetzt ist sie seit 10 Jahren hier. Warum, wenn sie sich mehr in Australien als in Tschechien zu Hause fühlt? Das Gut und die Pferde halten sie fest in Czesow. Sie wollte das Gut nicht vollkommen verfahren lassen und dachte sich, wenn es ihr eines Tages in Tschechien nicht mehr gefällt, kann sie immer auch mit den Pferden nach Australien zurückkehren. Sie ist lieber gar nicht zurückgefahren. Im vergangenen Jahr war sie zum ersten Mal wieder in Australien. Wie und wann hat Frau Valová eigentlich die spanischen Pferde kennengelernt?
Já jsem je z vyprávění slyšela mořele, ale ve skutečnosti...
Vom Erzählen kannte ich sie seit Jahren, aber zum ersten Mal sah ich sie erst in Australien. Ich fuhr dort an ihnen jeden Tag in die Arbeit, dort standen sie immer wie Prinzen. Da ich auch Gemüse angepflanzt habe, habe ich es dort immer verkauft und diese Pferde bewundert. Seitdem wollte ich sie immer haben und ich dachte mir, wenn die Kinder mit dem Studium fertig sind, werde ich sie mir kaufen. Das war aber gerade zu der Zeit, als der eiserne Vorhang gefallen ist. Und so habe ich sie erst hier gekauft.
Jana Valová fuhr dann nach Spanien und hat sie dort in der Nähe von Barcelona gekauft. Warum gerade diese Pferde? Weil sie einfach anders sind, weil sie den Menschen etwas vom Herzen geben wollen, sagt Frau Valová lachend und gibt zu, dass sie glaube, dass dies auch viele Spanier hätten. Sie hat sehr viel Energie, die man wahrscheinlich unbedingt braucht, wenn man als alleinstehende Frau ein Gut mit 6 Pferden aufrechterhalten will. 6 Pferde kann sie gerade noch gut finanziell schaffen, mehr ging ja nicht. Die Pferde würden auch die Männer erschrecken. Wenn sie kommen und Jana Valová sagt, das sind meine 6 Lernmähen, drehen sich die Männer gleich um und verschwinden wieder. Nicht nur einen Mann zu finden sei schwierig, sondern vor allem auch einen Trainer für ihre Pferde, denn...
Ale španělský kůň potřebuje srdce a teplého člověka a ten španělský kůň...
Das spanische Pferd braucht Herz und einen warmherzigen Menschen und muss es spüren können. Wenn das nicht kann, gibt es keine Performance.
Frau Valová hätte sich 20 Menschen angesehen, bis sie ihren aktuellen Trainer, mit dem sie sehr zufrieden ist, gefunden hatte. Die Pferde selbst seien in Tschechien nicht sehr bekannt. Eines ihrer Pferde, die Garbarita, sei das erste andalusische Pferd, das in Tschechien geboren wurde. Dieses Pferd sei auch das einzige, das fremde Menschen auf seinem Rücken vertrage. Alle anderen seien nur auf ihren Trainer gewöhnt. Zu Pferdefiestas fahre Frau Valová nicht. Sie hat aber etwas Besseres ausgedacht.
Tak to je taky docela historický okamžik, což se každý mě prostě hecoval, že s těma koňma nikam nejde.
Das ist auch ein historischer Moment. Jeder hat mir immer gesagt, warum gehe ich mit den Pferden nirgends hin? Ich kann aber mit einem oder 2 Pferden fahren und alle darf ich nicht mitnehmen. Alle haben aber das Recht, nicht zu kommen. Dass einer zu Hause bleibt, kommt nicht in Frage. Deshalb entschied ich mich, die Show zu Hause zu machen. Am Ende kamen 160 Leute und es war ein großes Fest.
Als wir uns die Aufnahmen von der Show angesehen haben, haben wir angefangen, uns auf die nächste Show im August zu freuen, zu der wir hoffen, eingeladen zu werden. Hiermit verabschieden wir uns von Frau Valová und ihren andalusischen Kindern in Czesow und auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf ein Wiederhören in 2 Wochen freuen sich
Martina Schneiberkova
und Dagmar Kedarlová. Solmann Kunstgewerbemuseum, Museum für angewandte Kunst oder beziehungsweise Museum für Kunst und Industrie in Prag sagen. Anlässlich einer Ausstellung der bayerischen angewandten Kunst sprach Martina Schneiberkova mit einigen Experten über dieses Thema. Mehr erfahren Sie im folgenden Spaziergang durch Prag.
Spaziergang durch Prag.
Le Lebendig und zeitlos heißt die Ausstellung der angewandten Kunst aus Bayern, die am vergangenen Mittwoch im Prager Kunstgewerbemuseum eröffnet wurde. Es handelt sich um 134 Objekte aus den Bereichen Schmuck, Keramik, Glas, Metall, Holz, Textil, Papier und Stein, die von einer internationalen Jury des von der Danner Stiftung organisierten Wettbewerbs bewertet wurden. Die Ausstellung, die zum ersten Mal im Ausland präsentiert wird, wird in Prag auf Initiative der Direktorin des Prager Kunstgewerbemuseums, Dr. Helena Königsmarkova, gezeigt, wie sie selbst bestätigt.
Da muss ich mich bekennen, das war meine Idee, das war eine Inspiration, die mir der Ausstellungsplan bei uns ermöglicht hat zu realisieren, weil ich war ein Mitglied der Jury vom diesjährigen Dannerpreis und während der Sitzungen der Jury, die sich zweimal stattfindet im Abstand von zwei Monaten, dann hatte ich Zeit darüber nachzudenken, was könnte das für uns bringen, ist so eine Ausstellung. Und ich denke, dass wir zeigen können, die Breite der Kunstgewerbe und den Künstler, die sich beteiligen in der Danner Preis, dass es etwas ist, was für uns inspirierend sein kann. Auch da finden sich viele Wettbewerbe in Glas oder Keramik, aber einzelne Kunsthandwerker oder Künstler, aber nicht so allgemein gegründetes Wettbewerb. Und das, denke ich, sehr wichtig für die Entwicklung und für die Übersicht, was passiert eigentlich und wo sie die Künstler gerade stehen und wie sie sich entwickeln und wie viele Chancen die Künstler haben und so.
Man sieht auch gleich auf den ersten Blick in der Ausstellung, dass es sehr unbeschränkt ist, also die Grenzen zwischen der sogenannten hohen freien Kunst und zwischen der angewandten Kunst mit hohem Gebrauchswert eigentlich verschwinden, oder?
Ja, genau, aber ich denke, die sollten nicht wirklich verschwinden, ja. Doch, denke ich, die kennen denselben Wert wie so die freie Künste haben, aber trotzdem das Besondere daran ist, man kann es benutzen, entweder wirklich als Funktionsobjekt oder zur Dekoration und Bereicherung des Lebensstils eigentlich, das ist es, ja. Das ist der Unterschied, der da immer ein bisschen gehalten sein sollte, meine ich. Ja. Und darüber fehlt man natürlich nicht nur in Deutschland, aber auch bei uns und wie ich die Szene kenne, überall die Diskussion. Wie kann man die Begriffe unterscheiden? Ob es wichtig ist, sie unterscheiden oder nicht? Was ist Design? Was ist angewandte Kunst? Und diese Breite wirklich.
Wie ist das eigentlich mit der Bezeichnung Ihres Museums? Sie arbeiten auch mit dem Museum für angewandte Kunst in München zusammen. Und wie bezeichnen Sie selbst Ihr Museum? Das ist nämlich jetzt in der Kunstgewerbemuseum für angewandte Kunst.
Ja, es ist schwierig. Ich muss sagen, manchmal benutzt man es automatisch in Hinsicht zu dem Partnermuseum, ja? Weil wir verkörpern eigentlich alle diese Tendenzen. Die historische, das waren Kunst- und Industriemuseen eigentlich. Das ist immer unser Anschritt, ist Unia als Kompromissor, das heißt Kunst- und Industriemuseum. Und dann entweder Kunstgewerbe, das ist, fühlt man jetzt auch ein bisschen zu traditionell. Dann benutzt man Museum für angewandte Kunst in Übersetzungen. Aber in der Welt überhaupt, nicht nur in Europa, auch in den Staaten, da ändert man die historischen Namen den Museen sogar. Ja, zum Beispiel gerade Museum für Kunsthandwerk in Frankfurt wurde unlängst Art für Museum für angewandte Kunst MAK genannt, weil wir wollen alle irgendwie zeigen, dass wir zeitgenössisch leben, dass wir nicht nur Konserven sind. Ja, das ist manchmal auch gerade liegt in den Namen schon.
Nach den Beweggründen für die Ausstellung der angewandten Kunst aus Bayern fragte ich den geschäftsführenden Direktor der Danner Stiftung, Dr. Herbert Rüth.
Herr Direktor, bei dieser Ausstellung handelt es sich überhaupt um die erste Präsentation im Ausland von einer Ausstellung vom Danner Preis, oder?
Ja, das ist richtig. Wir haben uns zwar immer wieder bemüht, diese Ausstellungen, die ja alle drei Jahre stattfinden und diese Wettbewerbe, die alle drei Jahre stattfinden, auch außerhalb Bayerns zu zeigen. Und es ist uns bisher nicht gelungen, umso glücklicher sind wir, dass es uns dieses Jahr gelungen ist, hier in Prag diese Ausstellung zu zeigen. Frau Dr. Königsmarkova war Mitglied unserer Jury. Wir legen ja Wert darauf, dass die Jury international besetzt ist, weil wir unbedingt internationales Niveau zeigen wollen. Es handelt sich zwar um einen Wettbewerb, der nach dem Willen der Stifter beschränkt ist auf Künstler, die in Bayern leben oder arbeiten, um aber hier nicht zu sehr den regionalen Aspekt in den Vordergrund zu stellen oder darin Provinzialismus zu verfallen, wollen wir das Urteil der internationalen Szene, und da war für uns Frau Dr. Königs-Markova eine ganz wichtige Person, und wir haben uns das zu Beginn auch nicht erwartet, dass wir dieses Angebot bekommen, hier in Prag auszustellen. Aber es war offenbar, Frau Königs-Markova so beeindruckt, dass sie spontan uns dieses Angebot gemacht hat.
Es wurde über die Begriffe auch diskutiert und sagen gerade gestritten. Wie ist das heutzutage mit den Begriffen Kunsthandwerk oder hohe Kunst? Gibt es da überhaupt eine Grenze dazwischen? Ist das schwierig?
Das ist sehr schwierig. Grundsätzlich scheue ich mich und wir auch in der Stiftung scheuen uns, mit diesen Begriffen zu sehr zu arbeiten, weil jeder Begriff auch wieder Abgrenzung bedeutet. Und im Bereich der Kunst soll es keine Abgrenzungen und keine Gräben geben, sondern Offenheit, offen nach allen Richtungen. Und darum wollen wir uns nicht abgrenzen, auch nicht zur freien Kunst. Wir erwarten auch umgekehrt, dass die freie Kunst sich nicht abgrenzt gegenüber der angewandten Kunst. Die Übergänge sind inzwischen fließend und ich glaube, es ist jeder gut beraten, hier einfach einen globalen, übergeordneten Kunstbegriff zu verwenden.
Kann man also sagen, dass es hier auch Objekte der sogenannten freien Kunst gibt?
Es ist in Einzelfällen durchaus zu sehen, dass hier Übergänge passieren. Das sind sicherlich noch Einzelfälle. Wir haben weitgehend schon Objekte, die noch einen Gebrauchswert haben, also die Funktionalität besitzen, die früher ja echtes Kriterium im Kunsthandwerk war. Aber wir haben hier einzelne Objekte, die durchaus Übergang zur freien Kunst andeuten.
Einige der aufgestellten Objekte ließ ich mir von Dr. Rüdmeier beschreiben.
Also hier sehen wir eine schöne Halskette von Frau Andrea Borst und auf den ersten Blick eine sehr lebendige, farbige Geschichte. Auch das sind neue Entwicklungen, die früher vielleicht nicht so gern gesehen wurden. Es ist eine sehr belebende Arbeit und wenn man näher hinsieht, die Darstellungen, es handelt sich um eine Wäscheleine, wo verschiedenste Dinge hängen, Socken, Unterhosen, Röcke und Schlafanzüge. Also es ist eine echt lustige, aber sehr gekonnte Arbeit, die eine echte Ausstrahlung hat.
Gleich darüber sehen wir alle.
Darüber auch von Andrea Borst, im Grunde doch ganz anderer Charakter, sehr in etwas unterschiedlichem Rot bis Karminrot gehalten. Hier sind die Einzelelemente nicht genau definierbar, ist auch nicht notwendig, aber in der Gesamtschau eine sehr auch lebendige Arbeit, die auch neue Entwicklungen hier zeigt.
Inwieweit spielt bei der Beurteilung also der Objekte die handwerkliche Bearbeitung die Rolle und dann also auch die selbstverständlich der ästhetische Wert oder der, die anderen?
Also wir legen nach wie vor schon Wert darauf, dass auch das handwerkliche Element ausgeprägt und gekonnt ist. Es ist nicht in allen Objekten, hat nicht so einen großen Anteil, die handwerkliche Ausführung. Aber da, wo auch handwerkliches Können gefordert ist, da schaut die Jury natürlich, und ich glaube, das ist international so, auch auf technische und handwerkliche Präzision und Fertigkeit. Natürlich ist fast in allen Objekten die künstlerische Qualität, der künstlerische Aspekt der überwiegende. Das, glaube ich, ist man den Objekten schuldig und ist man auch den Begriff Kunst schuldig, aber man soll die Handwerklichkeit, und wir tun das auch nicht, nie außer Acht lassen.
Zu einem ganz andere Art.
Das ist ein typisches Zeichen, also wenn wir hier sehen, Frankfurter Allgemeine, eine Zeitung, die auf 3 cm Dicke zusammengelegt, aufeinander gestapelt ist, und hier werden tellerartige Höhlungen ausgeschnitten. Das ist natürlich eine sehr mutige und außergewöhnliche Idee, die hier konsequent ausgeführt wird. Und hier oben sehen wir dann ein fertiges Objekt. Hier ist tatsächlich aus diesen Zeitungsausschnitten ein Teller, ein durchaus benutzbarer Teller gestaltet. Man sollte ihn vielleicht nicht benutzen, weil er schwer zu reinigen ist. Aber das sind natürlich diese innovativen und außergewöhnlichen kreativen arbeiten, die wir uns immer in solchen Wettbewerb wünschen.
Es wurde hier auch einige Mal gesagt, dass die Qualität der Werke von den bayerischen Gold- und Silberschmieden bekannt ist. Und eines dieser Werke ist eben hier ausgestellt.
Ja, das ist ein sehr allgemein schon sehr bekannter Künstler, also in dem Sinne kein junger Künstler mehr, aber ein Künstler, der sich im Laufe seines Lebens immer weiter entwickelt hat und der hier eine wirklich herausragende Arbeit geschaffen hat. Er nennt sie Mutter und Söhne. Mutter ist mehr ein Klumpen, der mit Hand geformt ist, in Gold ausgeführt, aber das ist ein in sich ruhendes Element. Er schreibt Mutter, er hat also das textlich dann untermalt. Mutter schreibt er rückwärts von rechts nach links. Er will damit andeuten, eine Mutter hat ihr Leben soweit schon gelebt. Sie blickt zurück und versucht aus dem Erlebten, aus den Erfahrungen, ihren Kindern etwas mitzugeben, hier ihren Söhnen. Die Söhne unten sind bewusst etwas in unterschiedlichen Richtungen. Die Söhne sind sich natürlich untereinander auch nicht einig. Sie wissen nicht, wo sie hin sollen. Sie müssen von der Mutter erst noch entsprechend erzogen und ausgerichtet werden. Und er bringt hier auch das nach vorne Gerichtete dadurch zum Ausdruck, dass er das Wort Söhne normal eben schreibt, von links nach rechts. Hier ist die Entwicklung noch abzuwarten und die Entwicklung haben die Söhne hier alle noch vor sich.
So beschrieb Dr. Rüdi Brusche von Manfred Bischof, die dieses Jahr mit dem Hauptpreis der Danner Stiftung ausgezeichnet wurde. Die Ausstellung Lebe nicht und zeitlos ist im Prager Kunstgewerbemuseum bis zum 2. Februar 2003 geöffnet. Mit der Einladung in das Prager Kunstgewerbemuseum ist dieser Spaziergang durch Prag beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiderkova.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do jižní Asie a západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě.